das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Wer den Staat und seine Menschen schützen soll, ihn aber insgeheim verachtet, hat in der Polizei nichts zu suchen. Und doch finden die Beamten in den eigenen Reihen immer wieder genau das. Im Februar Baden-Württemberg. 7 Polizeischüler hatten in einer Chatgruppe rechtsextreme Nachrichten ausgetauscht. Dann wurden in Hessen ähnliche Chats bei Ermittlungen um die Drohbriefe des sogenannten NSU 2.0 bekannt. Auch in Nordrhein-Westfalen hat es in den vergangenen Monaten schon Fälle gegeben, in Hamm und in Aachen und heute nun Essen. Wieder rechtsextreme Chats von 29 Polizistinnen und Polizisten. Es geht nicht mehr darum, ob die Polizei in Deutschland ein Rechtsextremismusproblem hat. Es geht längst um die Frage, wie groß dieses Problem ist. Jan Koch.
Polizisten haben sich Bilder von Hitler, Hakenkreuzen oder Hetze gegen Geflüchtete geschickt, sich in Chatgruppen vernetzt. Beweismittel bisher ein einziges Smartphone eines 32 Jahre alten Polizeibeamten. All das erzählt ein sichtlich geschockter NRW-Innenminister.
Ich sage Ihnen, nach meiner Auffassung ist dieser Vorgang die Schande für die NRW-Polizei.
Er berichtet von 34 Dienststellen, im Mittelpunkt Mülheim an der Ruhr. Von 29 Polizistinnen und Polizisten, alle suspendiert. Gegen 11 wird nun strafrechtlich ermittelt. Heute sind weitere Smartphones beschlagnahmt worden. Reul rechnet mit mehr Details, mehr Verdächtigen.
Ich habe lange gedacht, ich habe gehofft, das wären Einzelfälle. Sie erinnern sich ja daran. Aber inzwischen ist mir klar, das sind nicht nur einzelne Fälle. Erst Hamm, dann Aachen, jetzt Mülheim. Das ist zu viel, das ist mir zu viel.
Das ist neu für den Innenminister, nicht mehr von Einzelfällen zu sprechen. Ein strukturelles Problem sei es aber auch nicht, was die Gewerkschaft der Polizei genauso sieht, trotz bereits bekannter Fälle.
Wir haben ja in der Vergangenheit bereits schon vergleichbare Chatgruppen in Hessen und in Baden-Württemberg gehabt. Ich sage da ganz klar zu als Gewerkschafter, es reicht. Es reicht mit diesen Fällen und wir müssen hier handeln. Es muss dienstrechtlich und strafrechtlich ermittelt werden.
Aber hat es da nicht doch Struktur? Beispiel Hessen, wo Frankfurter Beamte in einer Chatgruppe rechtsextreme Inhalte austauschten und wo von Polizeirechnern Adressen prominenter Frauen abgerufen wurden, die dann Drohungen des rechtsextremen Netzwerks NSU 2.0 erhielten. Diese Fälle und auch Chatgruppen seien Indizien für ein strukturelles Problem.
Wir wissen schon seit langem, dass es in der Polizei ein Problem mit Rechtsextremismus gibt. Wir kennen auch die ungefähre Größenordnung. Wir wissen, dass es so einen Anteil von 5-15, vielleicht sogar 20% gibt mit verfestigten rechtsextremen oder rassistischen Einstellungen. Darauf deuten die Studien, die Untersuchungen hin, die es gibt.
Die Opposition fordert heute deshalb erneut von der Regierung Antworten auf die Frage, wie tief rechtsradikales Gedankengut in der Polizei verankert sei.
Das Problem ist einfach, dass solche Dinge immer nur durch Zufall bekannt werden und nicht dadurch, dass man sich zum Beispiel mal proaktiv die Strukturen innerhalb von Behörden anschaut. Deswegen fordern wir schon seit geraumer Zeit wissenschaftliche Untersuchungen über politische, verfassungsfeindliche Einstellungsmuster in Sicherheitsbehörden.
Das Bundesinnenministerium bleibt dabei. Es handle sich um unschöne Fallkonstellationen.
Der Bundesinnenminister hat an verschiedenen Stellen, auch an dieser Stelle, sich gegen den Vorwurf gewandt, der gesamten Polizei pauschal einen strukturellen Rassismus zu unterstellen.
In NRW soll es nun ein Sonderbeauftragter richten, damit die, die sich rechtsextremistisch verhalten, schneller auffallen.
Sprechen wir darüber mit Sebastian Fiedler, dem Chef des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Guten Abend, Herr Fiedler.
Schönen guten Abend.
Weder der Bundesinnenminister noch die Polizei selbst will ein strukturelles Problem im eigenen Laden erkennen. Sie auch nicht?
Ich weiß nicht, wen Sie mit die Polizei selbst meinen. Ich gehöre ja auch zur Polizei.
Die Verantwortlichen, und, die wir gehört haben.
Ja, ich weiß, ich habe das mitbekommen. Ich will mal sagen, ich habe so ein bisschen die Nase voll, jetzt über diese Vokabel nur zu streiten, weil das meines Erachtens so ein bisschen am eigentlichen Problemfeld vorbeigeht. Wir sollten uns darüber unterhalten, wie groß und an welchen Stellen möglicherweise Probleme tatsächlich entstehen. Und ich habe ehrlich gesagt keine bessere Idee, als dass wir Wissenschaftler, die Profis sind auf diesem Bereich, in die eigenen Reihen lassen. Es geht ja nur darum, dass wir zulassen, dass Studien entstehen. Und ich kenne keinen anderen Bereich, wo man sich so wissenschaftsfeindlich äußert, wie ich das immer wieder höre.
Aber dennoch müssen Sie doch auch Erklärungsideen haben. Wie erklären Sie sich die vermehrten Fälle in der Polizei?
Also ich habe zunächst einmal mehr Fragezeichen als Antworten. Und ich erkenne zunächst einmal ein paar Parallelen. Und die Parallelen, die nun zutage treten, sind die, dass die Radikalisierung in den eigenen Reihen, die nun jetzt zu Straftätern in den eigenen Reihen geführt haben, jedenfalls immer in solchen digitalen WhatsApp-Chatgruppen auf privaten Endgeräten stattgefunden haben. Das ist deswegen nicht völlig belanglos, weil wir uns natürlich die Frage nach einem Muster und die Frage nach Wirkungsmechanismen stellen müssen und uns die Frage stellen müssen, wie kann denn so etwas früher auftauchen? Irene Michalitsch hat das schon richtig auf den Punkt getroffen. Von Zufällen dürfen wir uns jedenfalls in der Zukunft nicht mehr leiten lassen, denn sonst besteht die Gefahr, dass der Spruch "ein Ei verdirbt den Brei" in der Bevölkerung dann irgendwie um sich greift und wir das Vertrauen insgesamt in die Organisation der Sicherheitsbehörden verlieren oder zumindest einbüßen. Und das ist nicht der Grund, warum wir den Beruf ergriffen haben. Ich sage nach wie vor, einen der tollsten Berufe überhaupt. Und man muss ja mal daneben legen, was die eigentliche Berufsmotivation denn so ausmacht. Es geht ja im Prinzip eigentlich darum, dass in unserer DNA angelegt ist, dass wir uns um Vielfalt bemühen, um gesellschaftlichen Zusammenhalt bemühen, dass das Grundgesetz unsere Bibel ist und dass wir unseren Berufsethos hochhalten wollen, der ganz wesentlich davon geprägt ist, dass wir uns für Opfer einsetzen, dass wir in die Schattenseiten der Gesellschaft und in die Abgründe der menschlichen Seele hineinblicken müssen bei unserer Tätigkeit und das mit sehr viel Herzblut tun. Und jetzt können Sie sich vielleicht vorstellen, wenn ich das so ein bisschen daneben lege, wie erbost und wie sauer sind auf diese Feststellung in den eigenen Reihen. Ich würde viele andere Gespräche lieber führen als diese, aber sie sind dringend erforderlich.
Was kann man denn jetzt tun? Warum gibt es zum Beispiel keine verpflichtende Prüfung der Gesinnung vor Antritt der Polizeischule? In Niedersachsen wird an einer Zuverlässigkeitsüberprüfung gearbeitet, aber bislang nur auf freiwilliger Basis.
Ja, also zum einen muss man da vorausschicken und erklären, dass alle Bundesländer natürlich völlig unterschiedliche Verfahren haben. Zum anderen habe ich aus geschichtlichen Gründen mit der Vokabel Gesinnungsprüfung so meine Schwierigkeiten. Und es gibt ein drittes Argument, was das Thema etwas komplizierter macht. Viele der Radikalisierungsprozesse scheinen ja ganz offenkundig weit nach der Ausbildung stattgefunden zu haben. Das heißt, wir lösen all diese Fragestellungen nicht durch einen Schritt oder einen Hebel, den wir umlegen müssen. Denn wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass uns die einzelnen Facetten, die wir hier sehen, natürlich auch aus anderen Bereichen der Gesellschaft bekannt vorkommen müssen. Es brechen hier ganz offenkundig Tabus, die für viele Jahrzehnte aus guten Gründen hier gegolten haben. Also, dass irgendwelche Hitlerbilder oder ich will es gar nicht alles wiederholen, was hier stattgefunden hat, ausgetauscht wird, dann auch noch durch Personen, die in den Sicherheitsbehörden arbeiten, ist ja ein ganz grundsätzliches Problem. Für die Sicherheitsbehörden hat es nur noch eine größere Bewandtnis und noch ein viel größeres Risiko, was diese Facette in sich trägt.
Der Polizeipräsident von Essen und Mülheim an der Ruhr sagt heute, es liege außerhalb seiner Vorstellungskraft, was jetzt bekannt wurde. Ist es vielleicht auch ein Teil des Problems, dass man es nicht erkennen will?
Ich weiß nicht. Also ich halte den Polizeipräsidenten für Essen hier in dieser Frage für absolut integer. Ich kenne ihn seit vielen Jahren und glaube, dass das hier an dieser Stelle nicht so wirklich das Problem ist. Ich glaube auch nicht, dass es so viele gibt, die wirklich nicht hingucken wollen. Aber überraschen darf das nun wirklich niemanden mehr. Wir haben uns im Bundesvorstand vor genau einem Jahr schon mit solchen Fragen auseinandergesetzt. Wir haben über Nordkreuz-Hannibal-Netzwerke diskutiert, NSU 2.0. Die Stichworte sind alle bekannt. Also wenn jetzt noch irgendein Innenminister in Deutschland glauben sollte, sein Bundesland sei immun gegen solche Facetten, das wäre an Naivität kaum mehr zu überbieten.
Und was machen wir jetzt? Chats verbieten geht ja irgendwie nicht.
Das ginge zum einen sehr wohl. Natürlich erwarte ich, dass es in allen Ländern jetzt Erlassregelungen gibt, die solche Dinge tatsächlich auch formell untersagen, auch wenn das nicht die Lösung aller Probleme ist. Aber das ist mit Sicherheit eine Spielwiese, die ich für dringend erforderlich halte, dass sie auch klar geregelt ist im Verordnungswege. Und auf der anderen Seite müssen wir ein ganzes Bündel von Maßnahmen ergreifen. Vorne stehen Untersuchungen der Wissenschaft, dazu gehören Bildungsangebote. Das sagen alle Wissenschaftler, die sich mit solchen Vorurteils- und Einstellungsmustern beschäftigen, bis hin zu konfrontativen Aktivitäten. Wir müssen auch Migrantenorganisationen möglicherweise mehr in Kontakt bringen zu den Sicherheitsbehörden, solche Dialoge fördern. Also es wird ein ganzes Bündel von Maßnahmen sein. Wer hier eine einfache Antwort parat hat, da würde ich vor dieser einfachen Antwort dringend warnen.
Ich danke Ihnen für Ihre Antworten. Sebastian Fiedler, Chef des Bundesdeutscher Kriminalbeamter. Danke für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und dann gab es heute noch das andere große Thema des Bundesinnenministers. Eines, das ihm auch nicht ausschließlich Applaus beschert, obwohl er findet, dass er ihn verdient hätte. Horst Seehofer war zuletzt der Minister im Kabinett, der der deutschen Flüchtlingspolitik immer mehr Grenzen gesetzt hatte. Dass er nun gemeinsam mit der ganzen Bundesregierung beschlossen hat, mehr als 400 Familien aus Griechenland nach Deutschland zu holen, ist für ihn eine notwendige menschliche Geste. Doch nicht alle wollen das genauso sehen, weder in der EU noch in der eigenen Fraktion. Kerstin Palzer.
Horst Seehofer ist enttäuscht. Er steht ganz schön alleine da, zumindest wenn es um die Aufnahme von Flüchtlingen geht. Europa hilft nicht. Deutschland nimmt zumindest gut 1500 Menschen aus Lagern von griechischen Inseln auf. Bei der heutigen Befragung im Parlament wirkt der Bundesinnenminister fast trotzig.
Ich bin bis zur Stunde der einzige Innenminister Europas, der für die humane Antwort einen Lösungsvorschlag vorgelegt hat. Und ich glaube, darauf sollte Deutschland stolz sein.
Für diesen deutschen Alleingang räumt Seehofer seine ursprüngliche Position, nur gemeinsam mit anderen EU-Ländern vorzugehen. Und dafür bekommt er Ärger in der eigenen Fraktion. Die CDU ist sich nicht einig.
Das ist ein Punkt, der auch vielen in der Union, und das sage ich ganz offen, gewisse Bauchschmerzen macht, weil wir jetzt erstmals den Weg eines gemeinsamen europäischen Agierens hier verlassen.
Im Parlament werfen die einen Seehofer vor, zu wenig Menschen in Not aufzunehmen. Die anderen, wie Sie sagen, sich von Brandstiftern in Moria erpressen zu lassen.
Es galt immer ein Grundsatz in der deutschen Politik, mit Erpressern verhandelt man nicht. Und Sie, nicht nur, dass Sie verhandeln, Sie gehen denen auf den Leim und Sie folgen deren Aufforderung.
Wir haben noch nicht mal Ihre Obergrenze von 200.000 erreicht. Wieso es nicht möglich ist, die Menschen, die jetzt auf Lesbos sind, aufzunehmen? Das habe ich aus der Bevölkerung tausendfach gehört.
Seehofer betont, dass die Situation komplett anders sei als 2015. Die Familien, die nun kommen, seien alle als Schutzbedürftige im Asylverfahren anerkannt. Kümmern um die 1550 Menschen müssen sich die Kommunen, die sehen darin aber kein Problem.
Wir alle haben seit 2015 auch Reservekapazitäten geplant, so dass wir in der Lage sind, auch in einer Notsituation die Dinge abfedern zu können. Und wenn Sie dann in ganz Deutschland 1500 Menschen, Familien verteilen, dann ist das, glaube ich, eine sehr, sehr überschaubare Größenordnung, um es mal runterzubrechen. Das ist für eine Stadt wie Leipzig, vielleicht sind das dann 10 bis 15 Menschen, die auf uns zukommen. Und ich glaube, das ist verkraftbar, allemal.
Der jetzige deutsche Alleingang werde andere EU-Länder nicht aus der Verantwortung entlassen, meinen die Grünen.
Deutschland hat jetzt eine Zahl in den Raum gestellt. Ich finde das auch richtig, weil Deutschland hat die Ratspräsidentschaft, ist auch qua Amt in der Position, jetzt wirklich für eine verbindliche Verteilung in Europa zu sorgen, die Akteure wieder an einen Tisch zu bringen.
Das aber sei eine Herkulesaufgabe, sagt Seehofer selbst. Denn ein Europa, das sich über die Aufnahme von 1500 Menschen streitet, wird sich bei einer gemeinsamen Flüchtlingspolitik für Hunderttausende wohl kaum einig werden.
Genau das hat sie heute auch angemahnt. Mehr Solidarität bei der Verteilung von Geflüchteten und dann aber auch nicht gesagt, wie künftig funktionieren soll, was bislang auch nicht klappte. Die Lage der EU ist nicht gut. Und trotzdem trat die Chefin der EU-Kommission heute in Brüssel ans Pult, um sie sich besser zu reden oder vielmehr sich besser zu wünschen. Noch mehr Klimaschutz, besseres Gesundheitssystem, mehr Digitalisierung. Ursula von der Leyen holte weit aus, um der Gemeinschaft eine Menge neuer Aufgaben zu stellen. Michael Grütz über von der Leyens erste Rede zur Lage der EU, der gefühlten und der tatsächlichen.
Corona-Pandemie, Klimawandel, Krisen in Nachbarstaaten. Der andauernde Druck in Flüchtlingslagern. Es sind keine einfachen Zeiten. Der schwierigen Lage der Europäischen Union will die Kommissionspräsidentin ein Stück Selbstbewusstsein und Zuversicht entgegensetzen.
We have the vision.
Wir haben die Vision. Wir haben den Plan. Wir haben eine Investition. Lasst uns anfangen zu arbeiten. Aber es ist eine Gratwanderung, auch zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Beispiel Klima. Die EU-Kommission schlägt vor, die Klimaziele zu erhöhen und will eine Reduzierung von CO2-Emissionen um mindestens 55%. Das Ziel sei richtig, findet der Direktor der Brüsseler Denkfabrik Beugel. Ihm fehlt aber der Klartext.
Sonst denken die Bürger, okay, wir kriegen 55%, bin ich mit einverstanden. Mir hat ja niemand gesagt, dass das bedeutet, dass ich meinen Job verliere. Also insofern glaube ich schon, man muss da bei dem konkreten Thema auch wirklich reinen Wein einschenken.
Beispiel Wiederaufbaufonds und Wirtschaft. Über allem steht eine menschliche Wirtschaft, die vor den großen Lebensrisiken schützt. Arbeitslosigkeit, Krankheit, Unglück, Armut. Es wird den Europäern zeigen, dass unsere Union da ist, alle zu schützen.
Ich glaube, dass für viele kleine Bürger, die so ihre Alltagssorgen haben, doch vieles sehr, sehr weit weg war von ihrer Realität. Ja, also das Thema Arbeitslosigkeit, die Tatsache, dass wir eine starke Divergenz bei der Pandemie, aber auch bei der Wirtschaft zwischen dem Süden Europas und dem Norden Europas haben, das wurde praktisch kaum thematisiert.
Stattdessen fordert von der Leyen ein digitales Jahrzehnt. Sie will eine gemeinsame Gesundheitspolitik. Sie will klare Positionen, unter anderem bei Menschenrechten, gegenüber Russland oder China. Aber fast alle Fraktionen kritisieren die Kommissionspräsidentin, kündige manches an, es fehle aber an Umsetzung. Wo sind die Initiativen der Kommission? Wir haben weiße Papiere, grüne Papiere, aber wo ist der Fortschritt? Der fehlt weiterhin auch, wenn es darum geht, wie man mit Flüchtlingen umgeht. Hier will die EU-Kommission in der nächsten Woche einen Vorschlag für einen Asyl- und Migrationspakt vorlegen, so von der Leyen. Aber ich will glasklar sagen, wenn wir hier einsteigen, dann erwarte ich, dass alle Mitgliedstaaten ebenfalls einsteigen. Migration ist eine europäische Herausforderung und jeder in Europa muss seinen Teil dazu beitragen. Das allerdings gilt praktisch für alle Themen. Und wenn die Kommissionschefin große Vorhaben ankündigt, so liegt es schließlich weniger in ihrer Hand, ob sie auch umgesetzt werden. Dafür sind am Ende die EU-Mitgliedstaaten selbst verantwortlich.
Die Vision von Ursula von der Leyen und die Realität in der EU. Die Meinung dazu von Thomas Bartner vom Norddeutschen Rundfunk.
Wenn es noch eines Beweises bedurfte, wie weit die Europäische Kommission mittlerweile von den realen Problemen ihrer Bürger entfernt ist, hat Ursula von der Leyen den heute erbracht. Viel Pathos, wenig Inhalt, ganz nach dem Motto, alles wird gut, wir müssen es nur ganz doll wollen. Den Zustand der europäischen Wirtschaft kann man nicht schönreden, indem man die Zukunft einfach in leuchtend grünen Farben malt. Auf die aktuellen Probleme der europäischen Industrie, jetzt noch verschärfte Klimaziele draufzupacken, wird Tausende von Arbeitsplätzen kosten und das über viele Jahre. Das hätte Ursula von der Leyen durchaus auch ansprechen können. Auch beim Thema der ungesteuerten Zuwanderung nur altbekannte Textbausteine. Schleuser bekämpfen, schnelle Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern. Darüber reden wir seit Jahren, ohne greifbares Ergebnis. Was bringen da jetzt erneute moralische Appelle an die Mitgliedstaaten aus Brüssel und auch aus Berlin? Auch wenn Angela Merkel das offenbar kritisch sieht. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat recht, wenn er in der aktuellen Frage der Aufnahme von Flüchtlingen auf die bisherigen Anstrengungen seines Landes verweist und sich nach dem Willen der eigenen Bevölkerung richtet. Damit steht ein Europa beileibe nicht alleine. Christliche Nächstenliebe und moralische Integrität sind wichtig, aber sie ersetzen kein funktionierendes Asylrecht. Europa muss es endlich schaffen, ein klares Asylsystem aufzubauen und dessen Missbrauch konsequent zu bekämpfen. Das bedeutet in letzter Konsequenz, dass Europa nicht alle Menschen aufnehmen kann, die aus wirtschaftlichen Gründen zu uns kommen wollen, auch wenn uns viele Einzelschicksale tief berühren. Dieses Dilemma in einer Rede zur Lage der Europäischen Union klar zu benennen, wäre offen und ehrlich. Dem Vertrauen in die europäischen Institutionen wäre damit mehr gedient als mit Sonntagsreden.
Die Meinung von Thomas Bärtner. Es ist ein Verbrechen, das ohnehin schwer erträglich ist. Und dann berichten wir als Medien meist nur mit einer Perspektive, der Perspektive der Tat und damit derer, die das Verbrechen begehen, was für die, denen es widerfährt, erst recht schwer zu ertragen sein dürfte. Sexualisierte Gewalt gegen Kinder geschieht sehr, sehr häufig, viel häufiger als die Umwelt erfährt. Und das liegt nicht nur daran, dass die Kinder kaum wagen, darüber zu sprechen. Wenn sie allen Mut zusammennehmen und es sagen, dann wird ihnen oftmals nicht geglaubt. Sandra Scheuring über die Gewalt im Verborgenen und wie man sie dennoch erkennen kann.
Angst prägt immer noch ihr Leben. Lian Lieling möchte ihren richtigen Namen nicht nennen. Es erfordert all ihre Kraft und ihren Mut, ihre Geschichte zu erzählen. Aber sie muss, sagt sie, um mehr Aufmerksamkeit für Opfer sexueller Gewalt zu schaffen. Sie erinnert sich, dass sie noch in der Grundschule war, als ihr Vater begann, sie zu missbrauchen. Sie fühlte sich absolut allein.
Auf der einen Seite hatte ich immer Angst vor meinem Vater, weil er auch schnell ausgerastet ist und aggressiv wurde. Auf der anderen Seite habe ich mir immer gehofft, dass es irgendjemand dass mich irgendwer sieht, dass mir irgendwer hilft, mich wahrnimmt und mich unterstützt, dass ich einfach nicht mehr alleine bin.
Doch es dauerte Jahre, bis endlich eine Lehrerin sie ernst nahm. Da hatte Lian Liling schon begonnen, sich sichtbar selbst zu verletzen. Und sie hatte andere Lehrer direkt angesprochen, aber keiner glaubte ihr. Eine Erfahrung, die viele Opfer sexueller Gewalt machen, weiß Annika Nagel von der Beratungsstelle Wildwasser in Wiesbaden. Sie arbeitet mit Betroffenen und gibt Seminare für Schulpädagogen.
Stellen Sie sich vor, rein statistisch gesehen ist mit Sicherheit in jeder Schulklasse, in jeder Gruppe, in der Sie arbeiten, sind betroffene Kinder. Sie alle kennen betroffene Kinder und Jugendliche.
Die Seminarteilnehmer sind sich ihrer Verantwortung bewusst und fühlen sich trotzdem ein Stück weit hilflos.
Der pädagogische Alltag ist wild. Es kann sein, dass ich 4, 5 Kinder habe, die alle gleichzeitig was von mir wollen. Ich glaube, es ist immer das Bemühen darum, möglichst gut zu arbeiten.
Das heißt, aufmerksam für Auffälligkeiten zu sein.
Dazu kann zum Beispiel zählen psychosomatische Reaktionen, vermehrte oder verminderte Hygiene, unerklärbare Panikattacken, dass Kinder beispielsweise das Essen oder auch das Trinken verweigern, dann natürlich ganz besonders, wenn es um oralen Missbrauch geht.
Hundertprozentige Hinweise auf sexuelle Gewalt gibt es nicht. Aber Kinder verhalten sich oft anders. Sie ziehen sich zurück und brechen Freundschaften ab. Manche sind müde vom Missbrauch in der Nacht. Manche werden plötzlich gut in der Schule, um wenigstens dort keine Probleme zu haben. Körperlich kann man selten etwas feststellen. Und Kinder sprechen den Missbrauch fast nie konkret an.
Also beispielsweise solche Sachen wie, immer wenn der Opa mit mir in den Wald geht, dann schneit es, wir haben aber Hochsommer, Sie können es gar nicht einschätzen, warum das Kind jetzt eigentlich sagt, dass es schneit. Und gemeint ist natürlich der Spermaerguss des Großvaters.
Gerade weil die Signale so vage sind, haben viele Menschen Hemmungen und Angst, jemanden zu Unrecht zu verdächtigen. Dann können Beratungsstellen wie Wildwasser weiterhelfen.
In der Fachberatungsstelle ist die Beratung anonym und vertraulich möglich. Das heißt, ich muss auch gar nicht sagen, wie heißt denn beispielsweise mein Verdachtstäter oder wie auch immer. Ich muss auch manchmal den Namen des Kindes noch gar nicht sagen, aber ich kann die Situation schildern.
Die Beratungsstellen schalten dann gegebenenfalls auch das Jugendamt und das wiederum die Polizei ein. Nie sollte man selbst den mutmaßlichen Täter konfrontieren. Lian Liling hat sich damals nicht getraut, professionelle Hilfe zu holen. Ihr Vater kontrollierte sie, isolierte sie. Die Schule war für sie der einzige soziale Kontakt. Deshalb sieht sie Schulen in besonderer Verantwortung.
Ich würde mir wünschen, dass zum einen die Lehrer mehr geschult werden und dass die Lehrer sich bewusst machen, wie viele Kinder in den Schulklassen sitzen, die betroffen sind, sodass am Ende auch jeder Lehrer betroffen ist.
Missbrauch kann man nicht verhindern, aber man kann Opfer wie Lian Liling ernst nehmen, sie unterstützen und nicht allein lassen.
Wir machen weiter mit dem Nachrichtenüberblick, Thorsten Schröder.
Das Bundeskabinett hat den Gesetzentwurf für die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes beschlossen. Demnach soll die Bezugsdauer von bislang 12 auf bis zu 24 Monate ausgeweitet werden, maximal bis Ende 2021. Je nach Dauer der Kurzarbeit bekommen Betroffene dann bis zu 80% ihres Nettogehaltes. Berufstätige mit Kind sogar bis zu 87%. Bundesarbeitsminister Heil wehrte sich gegen Kritik. Das Instrument gegen die Krise sei zwar teuer, aber immer noch günstiger als Massenarbeitslosigkeit, so Heil. Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen nach Wien. Das Robert-Koch-Institut hatte die österreichische Hauptstadt zuvor auf die Liste der Corona-Risikogebiete gesetzt. Ebenfalls neu dazugekommen ist die ungarische Hauptstadt Budapest und weitere Regionen in Frankreich. Auch die niederländischen Provinzen Nord- und Südholland gelten wegen hoher Infektionszahlen jetzt als Risikogebiete. Für Deutschland meldete das RKI heute 1.901 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die Lufthansa steht offenbar vor weiteren Einschnitten bei Mitarbeitern und Flotte. Wegen schwächerer Passagierzahlen aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie müsse der Konzern seine Planungen anpassen, sagte Vorstandschef Spohr. Mehr dazu von Markus Görne.
Der Flugverkehr erholt sich langsamer als gedacht. Deshalb werden die bisher bekannten Einschnitte bei der Lufthansa wohl nicht reichen. Darauf hat Lufthansa-Chef Carsten Spohr seine Mitarbeiter bei einer internen Veranstaltung vorbereitet. Dabei klangen die bisherigen Zahlen schon gewaltig. Bislang hieß es, die Flotte werde um 100 Maschinen verkleinert. Jetzt könnten es 130 Flugzeuge weniger werden. Und weil man für weniger Flugzeuge auch weniger Personal benötigt, werden aus dem angekündigten Abbau von 22.000 Stellen wohl ebenfalls mehr. Sorgen bereiten der Lufthansa die steigenden Corona-Infektionen und der Plan der Bundesregierung, von Oktober an Einreisende aus Risikogebieten für 5 Tage zur Quarantäne zu verpflichten.
In München hat heute einer der größten deutschen Dopingprozesse begonnen. Der Erfurter Arzt Marc S. soll mit 4 Helfern jahrelang gewerbsmäßig Leistungssportler gedopt haben. Zu den Kunden des Eigenblutdopings gehörten offenbar auch Athleten der Tour de France und der Olympischen Winterspiele. Zum Prozessauftakt wollte sich der Hauptangeklagte noch nicht zu den Vorwürfen äußern. Yoshihide Suga ist neuer Premierminister in Japan. Das Parlament in Tokio hat den bisherigen Kabinettssekretär und Regierungssprecher zum Nachfolger von Shinzo Abe gewählt, der aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war. Der 71-jährige Suga kündigte an, die Politik Abes fortzuführen. Hurricane Sally hat im Süden der USA Ortschaften unter Wasser gesetzt und Verwüstungen angerichtet. Der Wirbelsturm war in den Bundesstaaten Florida und Alabama auf Land getroffen. Rettungsmannschaften holten Menschen aus überschwemmten Häusern. Meteorologen erwarten auch für morgen heftigen Regen. Weil Sally sich nur langsam vorwärts bewegt, warnt das Hurrikanzentrum weiter vor extremen Überschwemmungen.
Auch 30 Jahre danach hat die Wiedervereinigung nicht wirklich eine Einheit des Landes gebracht. Auch wenn die Wirtschaft insgesamt auf einem guten Weg sei, selbst die besten neuen Bundesländer erreichten nicht einmal die Wirtschaftskraft des schwächsten westdeutschen Landes. So stellt es heute der jährliche Bericht zum Stand der deutschen Einheit fest. Und eine Mahnung sticht ganz besonders hervor. Der Rechtsextremismus im Osten werde eine immer größere Gefahr. Das sei eine Baustelle für die ganze Zivilgesellschaft. Aber es gibt Gegenden, in denen diese Bauarbeiten schon deutlich besser vorankommen und man ein einfaches Mittel gefunden hat gegen das gesellschaftliche Gift von rechts. Man muss eben mittendrin sein, statt abseits. André Berthold hat im thüringischen Gera beobachtet, wie Geflüchtete Einheimischen im täglichen Leben helfen und sie so einander kennenlernen und näher kommen.
Ja, bitte. Hallo, Frau Marschallina, hier ist Maria. Soll ich hoch kommen?
Bitte.
Okay, danke.
Hausbesuch bei Maria Marschallina. Einmal die Woche kauft Marei Al-Mohammad für die 74-Jährige ein. Sie ist krank und traut sich wegen des Coronavirus nicht aus dem Haus. Die alte Dame hat alles bestens vorbereitet.
Großen Schinken. Ach so. Da ist der Zettel auch hinten.
Okay, das ist von Netto. Okay, voll Butter. Kekse auch.
Hier haben wir, vollkommen Butterkeks sind das.
Ja. Auch wie immer, auch Joghurt, natürlich.
Das ist ein Angebot von vorige Woche, aber gucken Sie mal, ob es eventuell das noch da ist.
Okay, ich gucke mal an. Super.
Marei, den ja alle nur Miri nennen, hilft ehrenamtlich bei Frau Marscheider. Inzwischen klappt es auch mit der Verständigung.
An und für sich recht gut. Manchmal spricht der Miri ein bisschen schnell. Da verstehe ich nicht ganz.
Seit dem Corona-Lockdown kauft Miri ein. Das hat der interkulturelle Verein Gera vermittelt. Für den 33-Jährigen ist das Einkaufen eine Art, Danke zu sagen.
Ich helfe die Leute hier, das ist gerne. Sie haben uns als Migranten viele Sachen abgegeben. Ich wollte einfach zurück vor Deutschland zurückbezahlen, weil wir Sicherheit und Freiheit uns abgegeben.
Jeder Einkauf ist für Miri ein Ausflug in die deutsche Kultur. Knäckebrot, saure Gurken und Bierschinken, alles neu für einen Syrer in Gera.
Ja, manchmal sie hat mir eine Bierschinken soll ich einkaufen, aber ich habe, das ist im Abteilung unten im Keller gefragt, wo es eine Getränke gibt. Und leider hat der Schemann hat mir gesagt, nein, das ist nicht diese, du sollst bei Fleischabteilung finden. Und ja, das ist eine Überraschung für mich. Ich wusste nicht, dass Bierchen ist Fleisch.
Seit 5 Jahren lebt der 33-Jährige in Gera. Mit Deutschen in Kontakt zu kommen, sei immer noch schwer. Das Einkaufsprojekt soll im Kleinen Verständnis füreinander schaffen. Und das Verständnis wächst von Einkauf zu Einkauf auf beiden Seiten.
Wir respektieren euch, eure Religion und auch...
Ja, so wünscht es mir, dass es in der Welt wäre.
Ja.
Dass jede Religion geachtet wird und nicht dass so untereinander Kriege sind. Ich finde das nicht schön.
Wie sich Krieg anfühlt, das weiß Miri Al-Mohammad. In Gera hat er sich eine neue Existenz aufgebaut. Er ist Sozialarbeiter für Geflüchtete, vermittelt zwischen ihnen und Behörden. Die Einkaufshilfe macht er ehrenamtlich. Auch andere Flüchtlinge nehmen an dem Einkaufsprojekt teil. Das kostet manchmal Kraft, sagt die Chefin des interkulturellen Vereins.
Naja, Gera hat nicht so sehr viel Erfahrung mit Migranten. Also 2014 hatten wir knapp 2% Ausländer und jetzt sind wir bei über 7%. Also das hat sich mehr als verdreifacht innerhalb von wenigen Jahren. Und es sind gerade jetzt eben auch viele, viele Menschen, die eben auch anders aussehen. Ne? Und die haben das Stadtbild schon sehr verändert.
Und auch die politische Landschaft. Knapp 29% entschieden sich bei der letzten Stadtratswahl für die AfD. Zuvor war 15 Jahre lang die Linke stärkste Kraft. Vorbehalte und Anfeindungen haben alle Geflüchteten in der Runde schon erlebt. Auch Frau Marscheider hatte zunächst Berührungsängste.
Er kommt aber immer schön schmunzelnd die Treppe hoch. Dann weiß ich, dass er es gerne tut. Das ist schon mal ein Punkt, wo die Angst ein bisschen nach hinten geht. Und ich habe das erste Mal Syrien in mein Lexikon gesucht und habe dann auch auf der Karte geguckt, wo das zu finden ist, um zu wissen erstmal, von welcher Ecke überhaupt kommt.
Das Einkaufsprojekt soll weitergehen. Integration sei eine Sisyphos-Arbeit, sagen sie hier. Am Ende führen nur viele kleine Schritte irgendwann zum Ziel.
Bleibt uns der Blick aufs Wetter, Sven, sag jetzt nicht, es ist vorbei mit der Herrlichkeit draußen.
Nee, sage ich nicht. Es ist ganz schön schön, auch in den nächsten Tagen. Es gibt viel Sonnenschein, es gibt gedämpftere Temperaturwerte und da werden sich so manche auch drüber freuen, dass es nicht mehr ganz so heiß ist. Was allerdings für alle irgendwie unerfreulich ist und insbesondere für die Natur ist, dass weiterhin einfach kein Regen in Sicht ist. Und das ist tatsächlich eines der größeren Probleme. Ich will aber auf ein anderes nochmal hingehen und das sind die Temperaturen im abgelaufenen Monat August 2020. Der war der zweitwärmste August auf dieser Welt seit Messbeginn. Wenn man nur die Nordhalbkugel betrachtet, dann war es sogar der wärmste August überhaupt. Weltweit war das der August übrigens 2016 der wärmste. Und hier haben wir das nochmal dargestellt und Sie sehen die Abweichung. Und ich möchte Ihnen ein Muster zeigen. Schauen Sie mal, hier sind die USA, der Westen der USA. Jetzt sind hier sehr früh schon meine Pfeile draufgekommen, der Westen der USA, hier rot eingefärbt, dann anschließend blau. Jetzt gucken Sie hier bei Grönland wieder rot, daneben wieder blau, bei uns wieder rot, daneben wieder blau, dann wieder rot, dann wieder blau. Das hat ständig zu tun mit Mustern. Das heißt, wir haben immer Tiefdruckgebiete so liegen, dass sie von Südwesten auf der Vorderseite die warme Luft rangeschaufelt haben, wie wir das auch erlebt haben, und dann auf der Rückseite wieder die kalte Luft. Und das zeigt, dass die Druckgebilde wieder ständig stehen blieben. Und das ist eins der Hauptprobleme, die sich durch den Klimawandel tatsächlich entwickeln, weil einfach die Höhenströmung im Mittel langsamer geworden ist und dann zu diesen Mustern führt, die man sehen kann. Wir schauen auf die Wetterentwicklung und blicken in den Verlauf. Und da sehen Sie, dass einige Wolken tatsächlich jetzt unterwegs sind nach Süden. Vereinzelte Schauer hat es gegeben, im Moment auch noch in der Vorderpfalz etwas Regen. Sie sehen aber auch, von Norden reißt der Himmel komplett auf. Es wird wieder klar und das ist dann aber die kühlere Luft, die kommt. Morgen früh die Temperaturen, die liegen dann in der Nordhälfte schon bei 6 bis 10 Grad, recht frisch. Im Südwesten noch 16 bis 18. Und hier wird es am Nachmittag wieder sommerlich. Nicht mehr ganz so heiß wie zuletzt, aber doch 27 bis 29 Grad weiter. Aber gucken Sie mal weiter in den Norden, in den Osten. 16 bis 20 Grad die Höchstwerte. Das ist dann doch ganz anders, als wir das zuletzt gehabt haben. Und bei den Aussichten sieht man, diese Verteilung bleibt. Viel Sonnenschein am Freitag, nach Südwesten die wärmere Luft als nach Nordosten. Insgesamt wird der Samstag dann allerdings wärmer. Da werden dann auch im Osten wieder Werte karren von rund 23 Grad erreicht. Also Stichwort herrlich ist doch irgendwie herrlich.
Bleibt noch. Gut gemacht. Danke, Sven. Bleiben Sie bitte noch auf und schauen Sie bei Sandra Maischberger und ihren Gästen rein. Die kommt jetzt gleich direkt nach unserer Sendung. Susanne Stichler hält Sie um 0.10 Uhr mit dem Nachtmagazin weiter wach und wir verabschieden uns bis morgen.